Liebe Gemeinde, als das Thema, was hilft in der Traurigkeit, feststand, wusste ich nicht, dass ich gerade in den Tagen davor an diesem Sonntag besonders traurig sein werde. Wer von euch hat oder hatte einen Hund gehabt? Sind zwar nicht viele, aber wer hatte einen Hund schon als kleinen Welpen gehabt und dann aufgezogen? Ja, vielleicht könnt ihr das verstehen. Wir haben bei uns unsere Tochter Julia zu Besuch seit Wochen und macht Homeoffice, hat einen kleinen Hund mitgebracht, wäre im Juni 2 Jahre, ein ganz lieben, und dann sind wir am Freitag spazieren gegangen und dabei ist es vorgekommen, dass der Hund von einem Auto überfahren wurde zum Tode. Ich denke, dass wir traurig sein dürfen als Christen, auch nicht nur in Bezug auf andere Menschen, auch in Bezug auf Umstände. Und von Umständen sind auch die Menschen abhängig und ihre Traurigkeiten. In diesem Fall ist es so, dass meine ganze Familie davon betroffen ist. In den letzten Predigten ging es um das Thema Erwählung, die Bedeutung der Erwählung für uns und auch um die Wiedergeburt. Es ging um die Heilsordnung Gottes. Es ging darum, und es geht immer darum, wenn wir als Christen uns begegnen, wenn wir in der Bibel lesen, wenn wir über den Glauben sprechen, dass Gott die gefallene Menschheit retten möchte. Deshalb hat er seinen Sohn gesandt, um uns zu retten. Deshalb starb Jesus am Kreuz. Und deshalb ist er auferstanden. Er hat für uns bezahlt. Und diese Bezahlung wurde durch die Auferstehung sozusagen vom himmlischen Vater angenommen. Wir sind gerechtfertigt. Und wenn wir glauben, wenn wir zu Jesus kommen, sind wir gerettet. Nun, auch Christen können traurig sein. Auch Christen erleben Schweres. Verschiedenartig. Auch Christen haben Probleme und Anfechtungen. Dieser Bibeltext soll uns heute begleiten. Steht bitte nochmal dazu auf. Der Apostel Petrus sagt, dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zufolge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Himmlischer Vater, danke für dieses Wort. Danke dafür, dass du uns, auch wenn wir Christen sind und gerade als Christen nicht alleine lässt, sondern dass du uns Hilfestellung gibst durch dein Wort, durch deinen Heiligen Geist, durch deine Gegenwart, dadurch, dass Jesus in uns lebt. Herr, bitte erschließe uns das Wort und lass zu, dass es uns trifft als das lebendige Wort, jeden dort, wo er oder sie es am meisten braucht. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Ein paar Gedanken zu diesem Text, und ich möchte gleich sagen, ich weiß nicht, wie weit ich komme, kann sein, dass ich das an einer Stelle abbreche und sage, jetzt kommen wir zum Schluss, sonst wird es vielleicht zu lange oder wie auch immer. Der Glaube freut sich auch unter Druck. Das ist die Aussage diesen Textes, aber nicht nur. Das sagt uns das Neue Testament. Die Bewährung des Glaubens in der Traurigkeit, und Christen leben in mancherlei Anfechtungen. Das Erste, der Glaube freut sich auch unter Druck. Das haben wir zu lernen als Christen. Denn sich zu freuen, wenn alles super ist und Sonnenschein, fällt keinem Menschen schwer. Das kann jeder. Da brauche ich dafür kein Christ zu sein. Und einem Christen fällt es auch leicht, wenn alles glatt läuft. Und hier steht es, dann werdet ihr euch jubelnd freuen. Das hatte den Briefempfängern geschrieben, die verfolgt wurden, in der Zerstreuung. Vielleicht mussten sie ihre Familien und ihre Umgebung verlassen, weil sie als Christen verfolgt waren. Er hat ihnen gesagt, ihr seid erwählt, ihr seid wiedergeboren, ihr seid Erben eines unvergänglichen Erbes. Auf euch wartet etwas, was sich wie ein Sieg anfühlt. Ihr werdet bewahrt werden durch Gottes Macht. Und dann werdet ihr frohlocken. Und ihr kennt es schon jetzt. Der Glaube an Gottes Verheißungen macht Christen fröhlich. Denn Glaubende haben immer einen Grund zur Freude. Hört sich schräg an, aber das sagt uns Gottes Wort. Das lesen wir schon im Alten Testament bei David. Das hat auch Jesus gesagt. Christsein ist also keine graue Trostlosigkeit, sondern Freude. Und wie Jesus sagt, Freude im Überfluss sogar. Ein Glücklichsein in Gott, weil wir in ihm leben und er in uns. Das hat Jesus gesagt im Johannesevangelium. Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen sei. Was ist denn vollkommene Freude? Gerade in der Traurigkeit. Jesus sagt das und Petrus sagt im einen Vers weiter nach unserem Text und nennt diese Freude als eine unaussprechliche, eine herrliche Freude. Eine Freude, die man mit keiner irdischen Freude vergleichen kann. Deshalb mein erster Ratschlag oder Tipp heute Morgen ist, möchtest du solche wahre und unvergängliche Freude haben, unter allen Umständen, dann werde Christ. Möchtest du sie haben, dann bekehre dich. Dann glaube an Jesus Christus. Und wenn du wiedergeboren bist, wenn du die Gewissheit der Errettung dann hast, dann ist dein Herz voll unaussprechlicher Freude, die über dem Ganzen, über den ganzen Schatten und Traurigkeiten dieser Welt steht. Der Glaube freut sich, aber dieser Glaube gerät in Schwierigkeiten oder unter Druck, die ihr jetzt eine kurze Zeit traurig seid, in mancherlei Anfechtungen. Das hört sich fast ironisch an, wenn man weiß, wie lange damals Christen unter solchen Anfechtungen standen und wie oft traurig sie waren, wenn einer ihrer Mitchristen, ein Gemeindeleiter, verhaftet wurde, zum Tode verurteilt. Eine kurze Zeit in manchen Anfechtungen. Wenn sie ihre Arbeit, ihre Heimat verloren haben, mussten flüchten. Die ganze Kirchengeschichte, die Geschichte der Christenheit, lehrt uns, dass solche Zeiten nichts Neues ist. Und wir leben in Zeiten, in denen das Wort Anfechtung anders zu verstehen ist, passend zu uns. Und unsere Traurigkeit geschieht immer. Sie findet immer statt in unseren Anfechtungen. Jeder hat seine eigenen Anfechtungen. Und obwohl wir als Christen fröhlich in der Hoffnung sind und sein dürfen, haben wir diese Anfechtungen, sind wir auch traurig manchmal. Und wenn einer sagt, dass ein Christ niemals betrübt und traurig sein darf, niedergeschlagen, dann lügt er. Dann sagt er nicht die ganze Wahrheit. Christen stecken ihre Anfechtungen und Glaubensprüfungen auch nicht einfach so weg, als ob es nichts wäre. Das setzt ihnen zu. Ihr werdet euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Das ist so wie im Ozean, im Meer. Es gibt verschiedene Strömungen, und zwar die oberflächliche und die tiefere, gegenläufige Strömungen. Das eine geht in die Richtung, das andere in die andere. Das obere Wasser zieht in eine ganz andere Richtung. Und das ist kein Paradox. Bei uns Christen gibt es auch diese oberen Schichten, diese äußeren Schichten. mit dem, was das ganze Leben mit sich bringt. Probleme in der Schule, an der Uni, in der Arbeit, in der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde, wo auch immer, gesundheitliche Probleme. Das ist die Strömung. Manchmal wird es zu einem Strudel, will uns einfach nach unten ziehen. Und wir sind dann down, wie man das sagt in Neudeutsch. Wir sind unten. Wir sind traurig. Wir sind vielleicht entmutigt. Aber es gibt noch einen tieferen Strom in unserer Seele. Und der ist bedingt durch die unendliche Liebe Gottes, durch die Freude im Heiligen Geist. Diese beiden Strömungen gab's und wird's immer geben in unserem Leben. Das obere und das untere. Das hat's auch bei Jesus gegeben. Auch Jesus war traurig. Auch Jesus hat geweint. Denkt nur an die Beerdigung von Lazarus. Traurig, geweint, gleichzeitig wusste er, der Mann wird die Höhle da verlassen. Er kommt aus dem Grab. Er wusste schon von der Auferstehung. So ist es auch bei uns Christen. Wir erleiden Schmerz an irgendwelche Anfechtung, Enttäuschung. Und diese tiefere, innere Strömung, die bleibende Strömung, die ist die Grundfreude in Jesus Christus, die bleibt, in die uns trägt. Und wir müssen uns immer wieder daran erinnern. Wenn euch das Bild das nicht so näher gebracht hat, dann vielleicht noch ein Beispiel. Wir haben in der Bibelstunde am Mittwoch schon drüber gesprochen. Eine Frau soll ein Kind bekommen. Wenn eine Frau, so sagt uns Jesus im Johannesevangelium, gebiert, so hat sie Schmerzen. Denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, dann denkt sie nicht mehr an die Angst. Um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Wir als Christen erleben auch persönliche Glaubenswehen. Denn unser Christsein, unser Glaube wird sozusagen geboren. Es ist im Entstehen. Aus allen und in allen Umständen, in denen wir leben. Und die zweite Schicht noch unseres Glaubens ist diese. Wir erleben auch die Geburtswehen dieser Welt. Der letzten Tage, wie die Bibel sagt. Das sind die Geburtswehen der neuen Welt, von der Jesus spricht. Dass es vielleicht zu Ende geht und ein Ausdruck dieser Geburtswehen ist jetzt die ganze Corona-Schlamassel. Das sind Geburtswehen. Das ist schwer. Das geht uns auf den Zeiger. Das macht uns müde. Da widerstrebt sich alles in uns. Wir wollen das nicht mehr haben. Wir haben fertig, wie der Trapattoni sagte. Genauso dürfen wir die Traurigkeiten als Gotteskinder einfach einordnen. Dahin, das sind alles Geburtswehen für unseren persönlichen Glauben, aber auch für die ganze Welt. Vielleicht kommt Jesus morgen. Vielleicht kündigten gerade diese Ereignisse Jesu Wiederkommen an. Christen erleben auch Traurigkeit, aber sie sind nicht ihnen ausgeliefert, sondern sie können sich freuen. Warum? Im Bewusstsein dessen, dass da noch was kommt, auch wenn sie sterben, wenn sie auferstehen. Und was wartet auf sie? Das ewige Erbe. Das Leben in Ewigkeit. Der Hebräerbrief gibt uns noch einen Text und der ist richtig, sehr wichtig und hammermäßig. Jede Züchtigung aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Leid zu sein. Danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit. Züchtigung kann man unterschiedlich übersetzen. Man kann sagen, das ist so Übung, wie Training. Erziehung. Hat jemand von euch schon Sport gemacht, so richtig, ja? Hand hoch. Ihr dort auch zu Hause? Euch sehe ich nicht, aber hier waren einige. Habt ihr schon so hart trainiert, dass eure Muskeln so wehgetan haben, dass ihr am nächsten Morgen nicht aus dem Bett aufstehen konntet? Wer hat das gemacht? Ja, sind einige. Das ist ein ganz tolles Gefühl, wenn du die Treppe rückwärts gehen musst Und wenn man sich nicht rasieren kann, weil alles wehtut. Ja, so ist es bei solchen Übungen, bei solcher Züchtigung. Man unterwirft sich dem freiwillig, beziehungsweise man gehorcht dem Trainer. Und dann macht man das. Oder die Kinder gehorchen ihren Eltern. Die haben auch so, in Anführungszeichen, Muskelkater, nachdem sie ihren Eltern gehorcht haben. Und das ging ihnen gegen den Strich, aber sie haben darauf gehört. Und nach Jahren, das hören wir von unseren Kindern auch, ich bin so froh, dass ihr damals Nein gesagt habt oder mir das nicht erlaubt habt oder dass wir das so oder so gemacht haben. Und wir lieben das, dass man das so macht oder so macht. Dann ist das wie Balsam für die Seele, für unsere Eltern, für uns als Eltern, die wie Züchtigung, Erziehung geübt haben. Ich habe sehr viel Sport gemacht. Ich habe sehr viel trainiert. Ich habe sehr viel Muskelkater gehabt. Und ich habe meistens mehr gemacht, als der Trainer mir aufgeschrieben hat. Er musste mir immer weniger geben, weil er wusste, ich mache zu viel. Ich war zu ehrgeizig, also sowas. Aber nach dieser ganzen Quälerei war es schon ein Genugtuung, wenn man einen guten Platz belegt hat, eine Medaille gewonnen, ein Pokal auf Treppchen stand und ein bisschen so beneidet wurde von den anderen. Ja, so ist es. Ja, das liegt nicht jedem in der Natur. Gott selbst züchtigt uns. Gott benutzt dazu alle Umstände, auch Leid, auch Schwierigkeiten. Das macht er. Das hat ein Ziel, denn es bringt Frucht. Auch wenn es momentan wehtut, wir werden geübt im Frieden und in der Gerechtigkeit. Und Gott entlässt uns nie aus dem Training. Gottes Erziehung wird so lange andauern, solange wir leben. Versuchen wir es positiv zu gehen. Gott möchte für uns das Allerbeste. Ähnlich geht es allen Eltern, auch wenn sie vielleicht manchmal alles falsch machen oder vieles. Aber die meisten Eltern haben doch gute oder die besten Absichten. Im Nachhinein sagt man, das habe ich nicht so richtig. Heute würde ich das anders machen. Das war zu hart, wie auch immer. Ja, Gott selbst führt uns in Schwierigkeiten. Die Bibel beschreibt das sogar, Gott selbst lässt Versuchungen zu. Wir haben die Geschichte gehört von Jesus. Von wem wurde er in die Wüste geführt? Vom Geist Gottes. Der Geist Gottes hat ihn in die Wüste geführt, damit der Teufel sich da ein bisschen austoben kann. Gottes Geist, mit Gottes Zustimmung, führt uns manchmal in Schwierigkeiten, damit wir in Schwierigkeiten bestehen, auch in Versuchungen. Wenn wir es aber geschafft haben, gehen wir stärker als zuvor da heraus. Gott versucht keinen zu Sünde, aber er lässt uns versuchen. So wie Jesus in die Wüste geführt wurde, wir werden geführt in verschiedenen anderen Situationen. Er lässt uns aber nicht zu Fall bringen. Er will, dass wir an diesen Herausforderungen, Versuchungen wachsen, dass wir lernen. Und vor allem möchte er und wünscht sich, dass wir bestehen. Wer der Versuchung erliegt, sollte niemals sagen, diese Versuchung kommt von Gott. Gott lässt nicht zum Bösen verführen und er verleitet auch niemanden zur Sünde. Und noch was ganz Wichtiges, 1. Petrus 4,7. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Unser Glaube ist nicht nur zum Schmücken. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt ist, wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Gott begnügt sich nicht mit Katzengold. Versteht ihr das? Echter Glaube. Edelmetalle werden zur Reinigung in der Hitze geschmolzen und so werden sie gereinigt und veredelt. Guckt auf eure Eheringe zu Hause. rausnehmen und gucken, was für Probe das ist. Je höher, umso besser gereinigt. Bewährung des Glaubens in der Traurigkeit. Die jetzt eine kurze Zeit traurig seid. Die Zeit der Traurigkeit ist kurz. Sie dauert nicht lange. Da kann einer an dieser Stelle sich ganz, ganz doll ärgern. Ich bin seit so lange schon in Schwierigkeiten oder krank. Ich bin mit diesem Blödmann so lange schon verheiratet. Naja, okay, ich übertreibe vielleicht, ja, das gibt's nie. Oder mit dieser Frau. Verglichen mit Ewigkeit ist das Leid eines Christen kurz. Das relativiert alles. Verglichen mit Ewigkeit ist die Mühe bei meiner Arbeit, die Mühe in der Schule, an der Uni, wo auch immer, auch in der Ehe, dieses sich aneinander reiben und zu schärfen, relativ und deshalb kurz. Das sagt uns die Bibel. Diese Zeitleiden fallen nicht ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Ihr habt bestimmt schon Examen gehabt, Prüfungen und so weiter. Da bereitet man sich drauf monatelang vor. Hat man keine Lust mehr. Dann ist die Prüfung vorbei und man ist der König. Man hat es nicht nur bestanden vielleicht, man hat es sogar sehr gut bestanden. Man hat irgendein Wisch, Diplom oder was auch immer und schmückt sich die Wohnung damit oder sein Büro. Aber es war schwer. Es hat lange gedauert. Gott ist treu und wird nicht zulassen, dass ihr über eure Kraft hinaus versucht werdet. Er wird euch mit der Versuchung auch einen Ausweg schaffen, sodass ihr sie bestehen könnt. Gott hat für uns immer einen Hinterausgang sozusagen, eine Möglichkeit, dass wir damit fertig werden. Gott beschränkt die Schwere der Anfechtung und auch die Zeit der Anfechtung. Christen gehen nie an ihrer Versuchung zugrunde, wenn sie an Gott hängen bleiben, an ihm kleben, wenn sie im Glauben bleiben, wenn sie nicht sozusagen desertieren, fliehen. Gott lässt uns niemals versuchen über unsere Kraft hinaus. Und das sollen wir uns merken. Deshalb ist es ganz wichtig, dass wir bei unseren Versuchungen, wo wir merken, wie der Teufel auf uns einschlägt, einfach nicht wegfliehen und unnötig vielleicht nur mit ihm ringen, uns auf den konzentrieren. Wir sollen uns auf Gott konzentrieren. Der Teufel ist wie ein Löwe, der um uns umherkreist, um uns zu verschlingen. Fliehe zu Gott. Wende dich Gott zu. Und bete zu Jesus und zu Gott immer so wie Jesus: Dein Wille geschehe. Es ist schwer für mich. Ich bin traurig. Ich habe Angst davor. Gethsemane. Jesus betete. Er schwitzte mit Blut. Ihm wäre es lieber, wenn dieser Kelch an ihm vorbeigehen würde, wenn er nicht leiden müsste, aber sagte, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Dein Wille soll geschehen. Das heißt, wenn Anfechtung, Trübsal, Prüfung und Traurigkeit, in denen du jetzt steckst, die so zusetzen, dann sag und bete: Gott, das ist so schwer. Ich kann es nicht. Ich weiß nicht, warum du das alles so machst und zulässt. Aber wenn es sein muss, soll dein Wille geschehen. Und lasse dich einfach in die Hände des Heilands fallen. Du schaffst es nie alleine, sondern nur mit Gottes Hilfe. Denn der Herr weiß, wie er die gottesfürchtigen Menschen aus der Versuchung, aus Schwierigkeiten rettet. Denn ich weiß sehr wohl, das sagt uns Gottes Wort im Buch des Propheten Jeremia, denn ich weiß wohl, was für Gedanken ich für euch habe. Gedanke des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. auch diese Zeiten des Leidens und der Traurigkeiten sollten dem Frieden dienen, dass wir Frieden unserer Seele bekommen, dass die tiefere Strömung unserer Seele doch friedlich bleibt oder dass wir wieder Frieden bekommen und diese innere Freude. Dass die oberflächlichen Schwierigkeiten und Wellen uns nicht aus dem Gleichgewicht bringen. Es hört sich schwierig und es ist auch schwierig. Und ich möchte das nicht schöner machen, als es ist. Wenn man traurig ist, wenn man weinen muss, wenn einem das Herz bricht, weil sein Kind, Ehepartner oder Freund am Boden zerstört ist, kann ich alles verstehen. Aber wenn wir glauben, sind wir nie alleine. Die Kraft dazu kann uns nur Gott geben. Wir erleben also mancherlei Anfechtungen. Das hört sich so, mancherlei Anfechtungen. Also nicht viel sagend erstmal, ja? Was sind denn das für Anfechtungen? Sünde. Da gibt es ganze Palette von. Und ich führe nur hier zwei auf. Anfechtung der Sünde. Habgier. Machtlust. Jeder von uns ist mehr oder weniger daran beteiligt. Die Sünde der Habgier oder Machtlust Lust zu begehen oder Götzendienst, dass wir uns einfach Dingen zuwenden, dass wir selbst so herauskommen wollen, dass wir dabei einfach Gott vergessen, dass er an erster Stelle stehen sollte. So wurde Jesus auch versucht in der Wüste. Der Teufel zeigt ihm die ganzen Reiche der Welt und sagt, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Und jetzt kommt die Frage, wie bewahrst du dich? Wie kann ich mich bewahren und nicht untergehen in dieser Versuchung? So wie Jesus, mit der Berufung auf Gottes Wort. Er hat sich auf Gottes Wort berufen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal fechten konnte. Ich habe es schon gemacht, als Kind schon. Ich habe es viel gemacht, aber ein Gefecht, Angriff mit Gottes Wort durch den Teufel, der kennt sich besser in der Bibel aus, als wir alle zusammen. Und Jesus hat mit Gottes Wort pariert. Jedes Mal. Das fand ich wunderbar. Das ist so ein Beispiel für uns, wie wir uns in Versuchungen verhalten sollen. Es ist deshalb erforderlich, dass unser Herz, dein und mein, mit Gottes Wort gefüllt ist. Fühle dein Herz mit Gottes Wort immer und immer wieder. Es muss in dein Herz und in deinen Sinn, da muss Gottes Wort verankert sein. Dass in solchen Situationen und sofort ein Wort hochkommt, das ist das Wort, mit dem ich dem Teufel sage, ja, hau ab. Und er hat nichts mehr zu sagen, weil dieses Wort ihn einfach so zum Schweigen bringt. So wie bei dieser Versuchung von Jesus in der Wüste. Die Bibel sagt uns auch, nehmt das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Damit kämpfen wir gegen den Teufel, nicht mit Geschirr und nicht mit irgendwelchen Knalle und was auch immer. Mit Gottes Wort. Alle anderen Waffen sind nicht geeignet. Im 1. Mosebrief lesen wir einen Text. Ich erhebe meine Hände, das ist die Rede von Abraham. Er sagte das zum König von Sodom. Ich erhebe meine Hände und schwöre bei dem Herrn, dem höchsten Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, dass ich nicht einmal einen Faden oder einen Schuhriemen von dem behalte, was dir gehört. Denn sonst könntest du sagen, ich bin es, der Abraham reich gemacht hat. Dieser König von Sodom wollte aus bestimmten, ich verrate euch, egoistischen Gründen, dem Abraham was geben. Er wollte ihn in eine Abhängigkeit treiben. Und Abraham, er ließ sich von diesem Geld nicht blenden. Und das ist die Anfechtung durch Erfolg und Wohlergehen. Das betrifft uns alle. Bisschen mehr Geld bekommen. Du brauchst nur das zu tun oder zu lassen. Die Bewährung des Glaubens kam dadurch bei Abraham zum Ausdruck, dass er seine Zuflucht sofort bei Gott gefunden hat. Der ist zu Gott gegangen. Er flüchtete sich in Gottes Arme. Er erinnerte sich daran, wer ist eigentlich mein Gott und wem verdanke ich alles? Und das ist auch ein wunderbarer Weg, solche Versuchung zu überstehen, wenn dein Chef oder wer auch immer dich versucht, in die Tasche zu stecken mit einer zusätzlichen Provision oder was auch immer. Wenn du Geld verdienen könntest auf Wegen, die mit Gottes Geboten nicht konform sind. Halte immer einen inneren Abstand zu deinem Erfolg, zu jedem Erfolg und zu deinem Segen, dass all das Gute dich nicht wegreißt und dass du nicht zu stolz wirst und dass du dich nicht unabhängig von Gott fühlst. Bleibe ganz bewusst abhängig von Gott, wie Abraham es getan hat. Und das Letzte, sehe alles als eine unverdiente Gnade, alles geschenkt, weil er dir das Leben, die Erziehung, die Begabungen, die Ausbildung und die Fähigkeiten geschenkt hat, ist das im Grunde genommen, wenn du dir das überlegst, alles geschenkt. Auch alle Erfolge. Alles, was wir als Segen betrachten können. Deshalb, von dem, was du hast, das soll dich nicht größenwahnsinnig machen, sondern großzügig, barmherzig. Gib den Armen, Bedürftigen was davon. Spende und verschenke. Und du wirst nicht ärmer, du wirst nur reicher. Die Anfechtung durch geistlichen Segen, das ist interessant, das muss ich nochmal sagen, weil mir das immer aufstößt. Ich höre immer davon, wie Christen da dem Teufel auf den Leim gehen. Beispielsweise bekommen manche Christen so besondere Gnadengaben und Offenbarungen und gehen damit hausieren. Und irgendwann behaupten sie, sie können heilen, sie haben diese besondere Offenbarung und die ist bedeutend als die Schrift selbst, die Bibel. Und nicht, dass Gott heilt, sondern sie können heilen. Das ist falsch. Das ist Teufelszeug. Das geht gar nicht. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, damit ich mich wegen der einzigartigen Offenbarung nicht überhebe, wurde mir ein Stachel ins Fleisch gestoßen, ein Bote Satans, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Was hält ihr da heraus? Paulus war sehr begabt, mit geistlichen Gaben beschenkt. Er hatte Offenbarung. Er sagte sogar, er wäre im 7. Himmel. Ja, man könnte sagen, das wäre eine geistliche Ekstase. Er hat das gesehen, was keiner von uns gesehen hat. Er hat Dinge gesehen, wie Johannes in der Offenbarung beschrieben hat. Und dann hat er so ein Trübsal, eine Anfechtung, eine Versuchung eines Stachels im Leib bekommen. Das geht bestimmt um eine Krankheit. Was wie eine, darüber streiten sich die Bibelausleger. Aber der Paulus sagt uns hier, genau das brauche ich. Sonst würde ich durchdrehen. Ich wäre überheblich. Ich würde mich über andere stellen. Er hat dreimal gebetet, dass Gott ihm das wegnimmt. Aber dieses Leid hat ihn vor Überheblichkeit bewahrt. Meine Lieben, was für eine Bewahrung des Glaubens. Ich muss euch gestehen, mancher Rückschlag hat mich vor Überheblichkeit auch bewahrt. Sich das zuzugestehen hinterher ist ein Segen. Aber manchmal lässt Gott das auch zu. Und das allerletzte, ganz kurz. Die Anfechtung durch Krankheit, Misserfolg, Unglück. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, was mich persönlich so getroffen hat in den letzten Tagen. Verleumdung gehört auch dazu und vieles andere. Wie kann sich unser Glaube, dein und mein Glaube in dieser Situation bewahren? Die Antwort lautet, durch Geduld. Geduldig bleiben in dieser Situation. Nicht Gott und die Welt verfluchen. Geduldig bleiben erstmal. Der Glaube kann sich darin bewähren durch Geduld. Und Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 5, wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung. Bewährung aber Hoffnung. Bewährung entsteht durch Geduld. Das ist schon ganz harter Tobak. Aber das steht in der Bibel. Geduld ist unersetzlich wie ein hoffnungsvolles Leben mit Gott. Ungeduldig geht's nicht. Einmal ist ein junger Christ zu einem älteren Christen gekommen und sagte, Bruder, bete mit mir um Geduld. Ich bin so ungeduldig, so hektisch. Und dann betete voll Leidenschaft der andere, der Ältere, Herr, ich bitte dich, gib meinem jungen Freund Trübsal am Morgen, Trübsal am Mittag und Trübsal am Abend und wenn es noch geht, auch in der Nacht. Da stieß der junge Mann den Älteren und sagt, du sollst für mich um Geduld bitten und so weiter. Und dann darauf antwortet der Erfahrene, weißt du, du weißt nicht, dass gerade es der Trübsal ist, was in dir die Geduld schafft. Nur so kannst du Geduld lernen. Das ist nicht so, du kriegst das auf einmal und hast. Es wird gelernt werden. Wenn wir uns im Glauben bewähren möchten, dann führt kein Weg an Trübsal und an Traurigkeiten vorbei. Es ist so. Es gehört dazu. Und das bewirkt Bewährung. Glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Meine Lieben, das schenke uns Gott durch seine Gnade. Und wir, Amen. Christlicher Glaube bewährt sich in der Bedrängnis. Die Zeit der Traurigkeit ist relativ kurz in Relation zur Ewigkeit. Und wir brauchen Anfechtungen, auch um zu siegen. Meine Lieben, da war noch was. In diesem Buch, das ist heute am Büchertisch zu erhalten, wird später noch Werbung für gemacht, gibt es auch ein Kapitel über Anfechtungen. Bitte arbeitet dran und gibt es wunderbare Bibelstellen dazu. Ich bete jetzt und wir singen das Lied, wenn, nicht singen, wir hören das Lied, wenn nach der Erde leid. In diesem Lied kommt das zum Ausdruck, warum Christen anders trauen können. Warum unsere Beerdigungen anders aussehen. Warum atmosphärisch am Sterbebett eines gläubigen Menschen eine andere Atmosphäre und Stimmung zu finden ist. Himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass du ein Gott der Gnade bist und der Liebe und dass es dir so an uns liegt, dass du uns gut erziehen möchtest. Herr, und du lässt uns nie alleine. Alles hat einen Sinn bei dir, auch wenn wir das nicht verstehen. Deshalb bitten wir dich, dass du uns segnest. Und wir bitten dich darum, dass du uns mit einer tiefen Freude füllst, dass diese tiefe Freude und der Frieden diese innere Schicht in uns ist, die uns es möglich macht, die oberen Schichten der Schwierigkeiten zu überstehen. Amen.